noch einmal wirklich sagen von ganzem Herzen, dass ich mich freue über Inge und Herbert. Ja, wenn die Inspiration kommt, dann kann ich wieder reden. Aber manchmal ist die Inspiration nicht da. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr die Zeitumstellung hingekriegt habt. Wir hatten gestern schon alle Uhren vorgestellt. So machen wir das immer am Abend. Dann weiß man gleich schon, oh, es ist ja schon 12 oder so. Das ist gut.
Das ist gut, dass man das abends schon gemacht hat.
Ja, und
vorher, wie du das gesagt hast.
Und jetzt haben wir wirklich abends eine Stunde mehr. Ne? Jetzt wird es ganz spät dunkel schon. Alles gut. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich möchte mich jetzt langsam so ein bisschen freisprechen für mein Thema. Aber zuerst möchte ich noch einmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für dich selbst. Wenn du nicht gekommen wärst, wo wäre mein Leben? Herr, wenn ich denke an die Menschen, denen ich gestern Abend begegnet bin mit meiner Klasse und keiner von ihnen kennt dich, das ist so ein Schmerz für mich. Das macht mich so traurig. Aber ich durfte ihnen sagen bei der Einleitung, dass ich mit dir, mit Gott immer noch unterwegs bin und dass du mein Lebensinhalt bist. Und ich danke dir, dass ich dieses Zeugnis geben durfte vor ihnen. Gehe du ihnen weiter nach. Herr, ergreife du die Menschen. Ergreife du die Menschen in unserer Verwandtschaft, in unserer Familie. Ergreife du die Menschen in unserer Stadt hier, in Reda und in Wiedenbrück. Mach unsere Gemeinde zu einem Licht für die Menschen. Mach die Gemeinde in Beelen zu einem Licht für die Menschen und alle die anderen Gemeinden, die wir auch kennen. Amen. Es gibt noch, Penny, bevor du startest, warte mal. Es gibt noch ein Zeugnis, was ich euch gerne sagen würde, aber das sage ich euch erst dann, wenn die Sache spruchreif ist. Und das war auch eine Geschichte, die ich gestern erlebt habe und die sehr ungewöhnlich ist, aber darüber rede ich erst dann, wenn es soweit ist. Ich möchte mit euch heute in ein Thema einsteigen, was auf jeden Fall heute und beim nächsten Mal, also in 14 Tagen, bestimmend sein wird. Ich nenne es Jesus der Weltbeweger. Ich habe ein gleichnamiges Buch dazu gelesen und es hat mich total inspiriert. Es hat im Grunde genommen Dinge in mir wieder zum Klingen gebracht, die mich mein ganzes Leben begleitet haben. Denn wenn mich jemand fragt, warum bist du Christ oder warum glaubst du an Gott, dann würde ich im Wesentlichen auf zwei Schienen argumentieren. Die eine Schiene ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe ihn erfahren in meinem Herzen, in meinem Leben, aber ich habe Gott und Jesus nie so erfahren wie manche, wie ein Paulus zum Beispiel, der vom Pferd gestürzt ist. Manche Leute haben Gott in einer Weise erfahren, als wenn er buchstäblich vor ihnen gestanden hätte. Also regelrecht, sie konnten gar nicht mehr ausweichen. Er war einfach da und sie haben ihn buchstäblich, er hat sie vom Pferd gehauen. Das war bei mir nicht der Fall. Aber in meinem ganzen Leben habe ich einfach die Liebe Gottes gespürt und erlebt in immer wieder intensiven Arten und Weisen. Ich habe Zeiten einer unglaublichen Erquickung mit Jesus erlebt, wo ich auf Wolken geschwebt habe. Und immer tiefer hat er sich in mein Herz eingebrannt. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist die des Beweises des biblischen, das heißt des jüdisch-christlichen Gottes in dieser Welt. Es gibt für mich eine solche Reihe von Beweisen, von klaren Hinweisen, dass es Gott gibt und dass es Jesus gibt und welche Bedeutung er hat, die sind nicht zu übersehen. Und mit solchen Dingen habe ich mich viel beschäftigt, auch mit Wissenschaft. Und wenn also gerade ein Wissenschaftler sagen oder jemand sagen würde, aus wissenschaftlicher Hinsicht kann ich nicht an Gott glauben, dann würde ich gerade sagen, du bist total verkehrt gestrickt. Schau mal hin und so weiter. Und würde ich mich gerne mit ihm unterhalten. Aber es gibt eben die eine Schiene, und das ist das, was in unserer Welt geschehen ist, und das hängt auch mit klaren Hinweisen auf Gott zusammen, und darüber möchte ich mit euch sprechen. Es ist jetzt keine Predigt für unser Gemüt oder für unsere Seele, es ist eine Predigt vielleicht an unseren Verstand, an unsere Vernunft, an die Art und Weise, wie wir in dieses Leben hineingehen. Und ich sage mal, denkt mal einfach mit und versucht, diese Gedanken auch zu einem Teil von euch selbst zu machen. Es wird euch helfen im Umgang mit den Menschen draußen, mit deinen Nachbarn, mit Verwandten, die deinen Glauben nicht verstehen können. Du kriegst von mir jetzt ein bisschen Rüstzeug an die Hand, wie du argumentieren kannst. Und das ist heute der erste Teil dessen, was ich da sagen möchte. Jesus, der Weltbeweger. Beim nächsten Mal werde ich euch auch einen ganz kleinen Film dazu zeigen. In Hebräer 2, Vers 8b lesen wir folgenden Vers. Da heißt es: Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, Jesus, so ist es. Wo bist du in dieser Welt? Die Menschen erleben dich nicht. Meine Mitschüler gestern Abend sind dir noch nie begegnet. Und du läufst nicht mehr auf der Straße herum. Es geschehen nicht mehr viele große Zeichen und Wunder. Herr, wo bist du? Kriege, Kriegsgeschrei nehmen zu, Katastrophen nehmen zu. Wo ist Jesus, fragen sich die Menschen. In der Tat, wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen, wenn wir ihm wirklich begegnen wollen. Und ich möchte mit euch ein bisschen genauer hinschauen. Hebräer 2, Vers 8b. Hebräer 2, Vers 8b. Und jetzt gehen wir zu Galater 4, Vers 4. Ihr wisst alle, was da steht. Aber als die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einer Frau geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz Stehenden loskaufen, damit wir die Einsetzung in die Kindschaftsstellung erlangten. In der Mitte der Zeit, der Hebräerbrief sagt am Ende der Zeit, trat auf einmal ein Mann auf, Jesus von Nazareth. Er trat auf in einer Art und Weise, die, wenn wir ihn heute betrachten, einfach mal unter biografischen Gesichtspunkten, wie hat er gelebt, was hat er getan, dann müssen wir sagen, nie hat es so einen Menschen wieder gegeben. Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber vielleicht nicht lang genug. Bei den Sachen, die ich gefunden habe, stand Jesus nicht an erster Stelle, sondern an dritter Stelle. Einer meinte zum Beispiel, ein Wissenschaftler hat das untersucht, er meint, Mohammed steht an erster Stelle, dann kommt Isaac Newton und dann kommt erst Jesus. Ich glaube, wenn man sich bestimmte Dinge betrachtet, muss rein objektiv Jesus von Nazareth an erster Stelle stehen, aus mehreren Gründen. Aber zuerst einmal schauen wir uns das mal an. Er lebte 30 Jahre, wahrscheinlich als Zimmermann, ist beim Vater in der Lehre gewesen, hat total im Verborgenen gelebt. Wir erfahren aus dem Lukas-Evangelium und aus Matthäus ein bisschen über den Anfang, über die Geburt. Aber dann erfahren wir nichts von Jesus, abgesehen davon, dass er mit 12 Jahren mal im Tempel in Jerusalem war. 30 Jahre vergingen und auf einmal trat er in die Öffentlichkeit, aus dem Verborgenen. Nach dem Johannesevangelium können wir sagen, wahrscheinlich 3 Jahre lang. Nach den anderen Evangelien vielleicht nur 1 Jahr. Stellt euch mal vor, 1 bis maximal 3 Jahre hat Jesus auf der Erde gelebt und hat die ganze Welt verändert. Andererseits ist interessant, als er starb, hinterließ er kein Buch. Mohammed hat den Koran hinterlassen. Die Religionen der Hindus oder Buddha haben alle Schriften hinterlassen, nach denen sich die Menschen richten sollten. Jesus hinterließ kein Buch. Er hinterließ keine Gesetze. Er hinterließ auch kein Heiligtum. Im Gegenteil, das einzige Heiligtum in Jerusalem, von denen die in Matthäus 24 die Jünger auf einmal sagen, Meister, siehe welches Bauwerk. Das war das Bauwerk von Herodes, der herodianische Tempel. Und da sagt Jesus nur, wahrlich, ich sage euch, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das einzige Heiligtum, an das sie sich halten können, konnten, verwarf er und sagte, das wird keine Bedeutung haben. Aber es wird ein anderes Heiligtum geben und dafür bin ich gekommen. Denn der Tempel, der da abgerissen wird, den werde ich in 3 Tagen wieder aufbauen. Wir wissen, wovon er gesprochen hat, nämlich von seinem Leben und von seiner Auferstehung. Was hinterließ Jesus? Er hinterließ eine Botschaft. Und Botschaft heißt im Griechischen Evangelium. Aber Evangelium ist nicht das, wenn wir das meinen. Das ist nicht das Evangelium, das ist die Niederschrift vom Evangelium. Aber das Evangelium ist eine Tatsache, unabhängig von dieser Bibel. Und das ist geschehen. Er ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden von den Toten und er hat eine Botschaft hinterlassen, eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft der Hoffnung und des Glaubens und die schauen wir uns gleich ein bisschen näher an. 100 Jahre nach Jesus durchtränkte diese Botschaft das römisch-griechische Reich vollkommen. Wie aus dem Nichts. Da waren 12 Jünger, nachher waren es 120 und sie wurden mit einer Kraft erfüllt zu Pfingsten, nämlich mit dem Heiligen Geist und sie gingen herum. Ich werde euch irgendwann einmal einen Film auch darüber zeigen, der ist ganz toll, wie der Heilige Geist die Menschen belebt hatte, auf die Straßen zu gehen und das allen Menschen zu sagen. Nach 400 Jahren nach Jesus war das ganze römische Reich, die damalige Welt, durchtränkt vom Christentum. Das Christentum wurde Staatsreligion. Und es kam dann sogar so weit, 100 Jahre später, um 500 herum, dass sogar derjenige, der nicht Christ war, damit rechnen musste, umgebracht zu werden. Dass alle diese Dinge leider auch negativ waren, steht ganz klar fest. Aber wir gucken uns ein bisschen hinter diese Botschaft. Was wir über Jesus wissen, ist so anders im Vergleich zu dem, was wir über diese Welt wissen und was wir um uns herum wahrnehmen, so anders, dass wir sagen können, nie hat ein Mensch in der Geschichte so anders und so neu geredet, wie es Jesus damals getan hat. Was er als Botschaft hinterließ, war die Umwertung aller bis dahin gültigen Werte der Menschheit. War ein Samen, der sich bis heute gegen den Beton der Bosheit durchsetzen musste. Es gibt ein Lied von dem verstorbenen Folksänger Pete Seeger. Pete Seeger war der Vorläufer von Bob Dylan und von anderen Folksängern und von der 68er Antikriegsbewegung. Und eins von seinen Liedern heißt God bless the grass that grows through the crack. Er spricht davon, Gott segne das Gras, welches durch den Beton sich hindurchdrückt. Ihr kennt das. Da ist irgendwo eine Betonplatte, die ist irgendwann gegossen worden. Und auf einmal kommt irgendwie aus den Ritzen, kommt was Lebendiges hervor. Und dieses Lebendige ist das, was Gott durch Jesus in diese Welt, auch durch den jüdischen Glauben, schon in diese Welt hineingelegt hat. Und dieses Lebendige von Gott dringt immer wieder durch. Der Beton der Politik, der Kriege, der bösen Machenschaften in der Wirtschaft versucht immer wieder dieses echte Leben kaputt zu machen und zu überdecken. Aber es kommt immer wieder durch, auch durch dich und durch mich, wenn wir in dieser Welt ein Zeugnis für Jesus sind. Und jetzt schauen wir uns mal einige von diesen Wahrheiten an, einige von diesen Werten, die so ganz anders sind wie das, was wir in dieser Welt wahrnehmen. Es sind 4 und ich nenne sie zuerst einmal und dann gucken wir sie uns einzeln an. Ich nenne sie so, Jesus der Kleine. Jesus der Gleichmacher. Jesus der Mitleidende und Mitfühlende. Und Jesus der Sklave für uns Menschen. Diese ersten 4 Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, sind absolute Gegenwerte gegen alles, was auch heute noch Rang und Namen hat, was wir heute wichtig nehmen und wie heute Politik und Wirtschaft und alles andere gemacht wird. Fangen wir an mit dem ersten. Jesus der Kleine. Ach so. Na gut, ist in Ordnung. In Matthäus Kapitel 1 und 2, wir erinnern uns, die drei Weisen aus dem Morgenland kommen und erkundigen sich und so weiter und so weiter. Wo ist der König der Juden? In diesen beiden Kapiteln, Matthäus 1 und 2, wird 10-mal das Wort Kind aufgeführt. 10-mal. Und das Kind kam und das Kind war und Josef nahm das Kind und wieder das Kind. 10-mal in Matthäus, insgesamt 35-mal kommt der Begriff Kind vor, in Lukas sogar 40-mal. Was heißt das? Wir sagen jetzt, wieso, ist doch ganz normal, Kinder sind doch wunderbar. Waren sie aber nicht. Zur Zeit Jesu hatten Kinder überhaupt keine Bedeutung. Sie waren null, sie waren nichts. Sie waren gleich mit Krüppeln, mit Kranken, sie spielten überhaupt keine Bedeutung. Um das zu verstehen, schauen wir uns einmal an, wer damals eine Rolle spielt, und das war Herodes. Herodes zur Zeit Jesu ist derjenige gewesen, der den Tempel gebaut hatte. Aber Herodes war nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine der brutalsten Persönlichkeiten und Menschen, die jemals gelebt hatten. Er wird auch als Herodes der Große bezeichnet. Ich habe Vergleichbares, nur abgesehen jetzt von Menschen, die wir aus der näheren Vergangenheit kennen, mit Selim, dem Vater von Süleyman. Das war einer der ganz großen Sultane im Osmanischen Reich. Selim hat, bevor Süleyman Sultan wurde, an die 30 nähere Verwandte umbringen lassen. Als Kinder, als Jugendliche, bloß um diesen Süleyman endlich dann als neuen Sultan darstellen zu können. Herodes hat alle möglichen Leute umgebracht. Seine Mütter, Schwiegermutter, Kinder, Söhne, alle, die auch nur irgendwie ein bisschen kritisch seinem Regime gegenüberstanden, wurden umgebracht. Gleichzeitig aber haben alle Menschen zu ihm aufgeschaut. Denn diese Größe, wenn ein Mensch ein Cäsar, ein König war, ein Feldherr, das waren Menschen, die hochgeachtet waren. Man hatte zwar Angst vor ihnen, aber man hatte Respekt vor ihnen. Heute haben wir keinen Respekt vor Hitler, vor Stalin, vor Mao Zedong oder sonst jemand, weil wir durch die Botschaft Jesu geprägt worden sind, dass alle diese Großen in Wirklichkeit nicht groß sind, dass es Nichts sind, dass es schlimme Menschen sind. Aber heute in Russland wird noch an vielen Stellen Stalin verehrt. Es gibt noch viele Städte, in denen Stalin oder Lenin-Statuen stehen, weil in dieser Gesellschaft immer noch nicht klar geworden ist, dass Größe etwas ganz anderes ist als irgendwie äußere Machtentfaltung. Diesem Herodes, diesem mächtigen, starken, aber bösartigen Menschen, stand das Kind entgegen. Jesus als Kind wird in der Bibel ganz ernst genommen. Ein Kind war damals abhängig, es war schutzlos, es war anfällig und es war unbedeutend. Nur der König war nach der Vorstellung der damaligen Zeit nach Gottes Ebenbild geschaffen. Ein König war wirklich göttlich, aber ein Kind nie und nimmer. Kinder, so schrieb einer der Philosophen damals, waren eher Pflanzen als Menschen. Sie hatten keine Bedeutung. Wenn Kinder etwas sagten, dann war das einfach Blödsinn. Kinder hatten absolut keine Rechte. Innerhalb von 10 Tagen entschied der Vater, was mit dem Kind geschehen sollte. Auch heute ist es noch so. In China werden Kinder ohne Ende abgetrieben und besonders Mädchen. In vielen Kulturen, auch in der heutigen Zeit, haben Kinder immer noch keine Bedeutung. Für uns in Deutschland haben Kinder eine ganz große Bedeutung. Wie wir heute unsere Kinder ernst nehmen wollen, sie mit uns auf eine Stufe stellen, ihnen auf Augenhöhe begegnen, allerdings in dem Bewusstsein, dass sie Kinder sind, aber sie sind uns lieb und wert und teuer. Warum? Nur aus einem Grund, weil Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Weil er diese Botschaft damals gebracht hat, wenn er sie nicht gebracht hätte, dann würden wir heute noch mit Kindern so umgehen, wie es früher geschehen ist. Dann gäbe es heute noch den Hinduismus, Buddhismus und andere Religionen vielleicht, in denen Kinder keine Bedeutung haben. Dass Kinder für uns heute so eine Bedeutung haben, liegt nur an Jesus von Nazareth. Wusstet ihr das? Erst gegen Ende des 4. Jahrhunderts verbot der römische Kaiser, Kinder auszusetzen. Wenn ein Vater sagte, das ist eine Tochter, ich habe schon drei, ich brauche keine mehr, dann wurde das Kind oder diese Tochter einfach irgendwo hingelegt. Es gab dann bestimmte Stellen, wo die Leute einfach ihre Kinder abladen konnten. Sie wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Es war normal. Kinder hatten keine Bedeutung. Guckt euch mal in der Konkordanz diese 35 Mal in Matthäus und bei Lukas 40 Mal. Man müsste ein Studium machen über Kinder in den Evangelien. Und wir würden feststellen, dass Kinder für Jesus eine absolut große Priorität hatten. Kinder waren für ihn wichtig. Kinder waren ein Vorbild dafür, dass wir wirklich in unseren Vater im Himmel vertrauen können. Und dass ich ein Gotteskind bin, ist das Köstlichste, was es gibt. Okay, wir kommen zum Zweiten. Jesus, der Gleichmacher. Dass alle Menschen gleich erschaffen worden sind und alle mit unveräußerlichen Rechten und in Würde erschaffen worden sind, ist nicht eine Erfindung der amerikanischen oder deutschen Verfassung. Die Menschen meinen heute, wieso, das ist doch normal, wenn unser Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist das einfach deutsche Kultur. Es ist nicht deutsche Kultur, es ist christliche Kultur. Es ist Jesus-Kultur, wusstet ihr das? Wir tun heute so oder wir denken, wieso, das ist doch alles normal, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander respektieren, wie wir unsere Obrigkeit ernst nehmen. Wie wir Krüppel und Bettler und Lahme, im Gegenteil, wir heben sie hoch und wir sagen, ach die armen Menschen, hoffentlich wird ihnen geholfen, wir nehmen sie ernst, wir würdigen sie, wir schätzen sie, es gibt Sozialprogramme, um ihnen zu helfen. Wisst ihr warum? Nur aus einem Grund, weil vor 2000 Jahren jemand da war, der gesagt hat, alle Menschen sind gleich. There is no black, there is no yellow, whatever color, now we are one in our Lord Jesus Christ, in our Father in heaven. Wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, da kann ich nur anfangen, Gott anzubeten. Jesus hat diese Wahrheit in diese Welt gebracht und kein anderer. Und das sage ich den Menschen draußen. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme über Glauben, dann mache ich sie auf diese Dinge aufmerksam. Weißt du, warum es dir heute in Deutschland so gut geht? Weil vor 2000 Jahren jemand diese Botschaft gebracht hat und für dich am Kreuz gestorben ist. Aus dem Grund, das kann ich beweisen. Das ist nicht nur eine Glaubensfrage für mich. Das ist wirklich eine Frage hier für unseren Verstand. Denk mal nach. In der Antike war es absolut undenkbar. Heute ist es noch normal, dass in Indien 1 Milliarde Menschen eingeteilt werden in 5 Kasten. Und wenn ihr mal mit Kurden sprecht, mit jesidischen Kurden, die haben heute noch 3 Kasten. Du wirst in eine von diesen 3 Gruppen geboren und dir wird eine Person, die du heiraten sollst, gezeigt in deiner Gruppierung. Diese Dinge laufen heute unter uns ab in Deutschland. Warum? Weil die Botschaft von dem, der das vor 2000 Jahren gebracht hat, noch nicht angekommen ist, noch nicht überall angekommen ist in unserer Kultur. Denk mal drüber nach. Aristoteles, der sogar von der katholischen Kirche als der Normphilosoph bezeichnet wurde, sagte, dass einige herrschen und andere beherrscht werden, ist nicht nur nötig, sondern auch vorteilhaft. Die meisten sind für Unterordnung bestimmt, einige wenige für die Herrschaft. Das hat einer der wesentlichsten Philosophen der Weltgeschichte gesagt. Der hat noch nicht gewusst, konnte er auch noch nicht, er lebte ja 300 Jahre vor Jesus. Aber das, was Aristoteles gesagt hat, haben später auch leider die Kirchen übernommen. Denn die Priester und die Bischöfe waren dann auch wieder höher als die anderen Christen. Und es musste wieder 1000 Jahre vergehen, bis Martin Luther kam und sagte, nein, alle sind gleich. Wir sind alle Priester vor dem lebendigen Gott. Da gibt es nicht den Pastor, die große Autorität und die kleine Gemeinde, die unbedeutend und unmündig ist. Wir sind alle gleich. Wir stehen alle vor Jesus. Das Dritte. Jesus, der Mitleidende und Mitfühlende. Religionen und Kultur teilten und teilen die Menschen ein in fromme und nicht so fromme, in okay und nicht okay. Das ist eine so feststehende Empfindung, dass es Menschen gibt, die besser sind als andere und manche, die nicht so gut sind wie andere, dass auch wir als Christen uns da leicht hineinziehen lassen und auf manche Menschen herabschauen und zu manchen Menschen aufschauen. Das ist nicht im Sinne Jesu vor 2000 Jahren. Ja, du kommst aus dem und dem Land. Ich denke jetzt gerade an Roma und Sinti, die, wie ich weiß, in Rumänien und in anderen Ländern absolut als Untermenschen bezeichnet werden. Heute noch. Warum? Weil diese Botschaft des Mannes, der vor 2000 Jahren gelebt hat, heute noch nicht in den Betonköpfen der Menschen angekommen ist. Denk mal drüber nach. Ich habe daraufhin ein Kapitel in der Bibel, im Neuen Testament, nochmal gelesen. Ich will euch nur auf eines aufmerksam machen. Lukas Kapitel 14. Wir lesen das jetzt nicht. Wenn du das Neue Testament liest und die Evangelien, dann liest du das einfach, als wenn das so ganz normal wäre. Wisst ihr was? Wenn ich heute die Evangelien lese und ich lese jetzt regelmäßig wieder, dann merke ich in jeder Perikope, alles was da steht, ist damals umwälzend gewesen für die Gesellschaft. Absolut undenkbar, was hier geschieht. Fangen wir nur mal an. Kapitel 14, Lukas 14, als er dann an einem Sabbat, natürlich am Sabbat, wie immer, ne, in das Haus eines der Obersten der Pharisäer gekommen war, um dort am Mahl teilzunehmen, lauerten sie ihm auf. Und siehe, ein wassersüchtiger Mann erschien dort vor ihm. Und so weiter und so weiter. Und er heilt ihn. Und sagt dann, wem von euch wird ein Sohn oder ein Rind in einen Brunnen fallen, der wird ihn nicht sofort auch am Sabbattage herausziehen. Jesus stellte das ganze Wertesystem immer wieder auf den Kopf, immer wieder war er komplett anders, als die Menschen dachten. Und er ist heute noch anders, als die Menschen da draußen denken. Und dann geht es weiter. Er legte den Gästen aber ein Gleichnis vor, weil er beobachtete, wie sie sich die obersten Plätze aussuchten und sagte zu ihnen, wenn du von jemand zu einem Festmahl eingeladen bist, so setze dich nicht oben an und so weiter. Nein, wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich unten an. Strebet nicht, sagt Paulus in Römer 12, nach den großen Dingen, lasst euch zu den Niedrigen herab. Wer macht das? Machst du das? Machst du das in der Verwandtschaft oder wenn du irgendwo bist? Leute gehen in den Bus rein, du drängelst dich nicht vor, du wartest. Dieses sich herablassen kann man nur, wenn man von diesem Mann, Jesus von Nazareth, richtig gefangen genommen worden ist. Wenn dieser Mann in dir lebt, dann kannst du das, sonst kannst du das gar nicht. Weil es ist einfach menschlich so, dass ich meinen Vorteil suche. Es ist nicht menschlich und normal, dass ich meinen Nachteil suche und dabei vertraue, dass Gott mir meinen Vorteil verschaffen wird. Das ist nicht normal. Merken wir, wie anders Jesus war und ist? Und dann geht das weiter, immer weiter. Vers 12. Er sagte dann auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, Wenn du ein Mittagsmahl oder ein Abendessen veranstaltest, so lade nicht deine Freunde und deine Brüder, nicht deine Verwandten und reichen Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Nein, wenn du ein Gastmahl veranstalten willst, so lade Arme und Krüppel, Lahme und Blinde dazu ein. Dann wirst du glückselig sein. Leute, könnt ihr darüber staunen? Denkt mal nach. Wir lesen das einfach so. Ja, das steht da ja in der Bibel. Ich habe seit einigen Jahren, fange ich an, die Evangelien wieder ganz neu zu lesen. Ich weiß noch, Francis Frangipane, ein amerikanischer, ganz, ganz frommer, toller Lehrer. Ich habe von ihm einige schöne Bücher gelesen. Und als er an einer Stelle schrieb, dass wir in der Zukunft als Gemeinde neu dazu hinkommen müssten, die Evangelien zu lesen und uns an Jesus orientieren müssen, als an den Lehrbriefen. Da habe ich das noch als komisch empfunden, habe gedacht, eigentlich lese ich lieber den Römerbrief oder die Korintherbriefe als die Evangelien. Die Evangelien kenne ich alle. Hey, das hat sich bei mir geändert. Ich lese jetzt wieder gerne die Evangelien. Und ich merke in jedem Satz, das ist so anders als die Wirklichkeit um mich herum. Geschweige denn die Wirklichkeit damals, vor 2000 Jahren. Und dann geht das weiter. Also überhaupt, ne? Dass du Arme und Krüppel einlädst, Blinde und Lahme, das waren damals die absoluten Outcasts. Die hatten gar nichts zu melden, das waren Untermenschen. Und die sollst du einladen. Ihr könnt mal einfach für euch überlegen, wer in euren Vorstellungen irgendwie Menschen sind, die vielleicht nicht ganz so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und so, das geht jetzt weiter, ne? Als einer von den Tischgenossen, die es hörte, und so weiter. Und so weiter. Die armen Krüppel. Ach so, ja. Dann lädst du bestimmte Dinge ein und die haben sich alle entschuldigt. Dann heißt es in Vers 21 am Schluss, bringe die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen hierher. Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz vorhanden. Da sagte der Herr zum Knecht, gehe auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige die Menschen dort hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Oder Vers 25, wie gesagt, das ist nur das 14. Kapitel, Vers 25, es zogen aber große Volksscharen mit ihm, da wandte er sich um und sagte zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und seine Schwestern hasst, so kann er nicht mein Jünger sein. Die Verbindung mit den Eltern, mit der Familie, mit der Sippe, mit dem Stamm, mit denen die nahe standen, ist bis heute, besonders unter Türken, sag ich jetzt mal, aber auch in anderen Kulturen, auch selbst bei uns, steht ganz oben an, dass diese Verwandtschaft, mein Vaterhaus, nicht die erste Geige zu spielen hat, sondern wirklich diese Bindung an Jesus von Nazareth. Das war so neu, so anders und ist heute noch so neu und so anders. Jesus, der Mitleidende und Mitfühlende, die christlichen Werke, Rotes Kreuz. Wir müssen einfach das mal studieren. Wie ist das Rote Kreuz entstanden von Henri Dunant, der, jetzt weiß ich gar nicht, wann war das, 1860 herum, wo er auf den Schlachtfeldern anfing, die Menschen zu betreuen und so weiter. Das sind Menschen gewesen, die vom Geist Jesu einfach revolutioniert worden sind. Das blaue Kreuz, schwarze Kreuz für die Gefangenen. Das kommt alles von Jesus von Nazareth her. Das ist nicht deutsch, das ist nicht amerikanisch, das ist auch nicht europäisch, es ist christlich. Und jetzt wollen unsere Politiker den Begriff Gott und die Beziehung auf Gott aus der europäischen Verfassung streichen. Sie ziehen sich selber den Boden unter den Füßen weg. Sie ziehen sich alles weg, was unsere Kultur geprägt hat. Liebe zu den Geringsten war einer der wesentlichen Gründe für die rasante Ausbreitung des Christentums. Die Gefahr missachtend, sorgten sie für die Kranken, kümmerten sich um die Bedürftigen, steckten sich selber dabei an, luden buchstäblich deren Krankheit auf sich und starben heiter und mit großer Hoffnung. Und ich glaube, das ist Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sollten wir öfter mal lesen, immer wieder lesen und staunen. Möglicherweise Ursprungssymbol für unzählige Barmherzigkeitseinrichtungen auf der Welt geworden ist. Als ich anfing, über diese Dinge so ein bisschen zu googeln im Internet, da kommst du von Höchstchen auf Stöckchen, es ist voll. Die ganzen Barmherzigkeitsdienste weltweit gründen alle auf Jesus von Nazareth. So, zum Schluss, Jesus der Sklave für uns Menschen. Johannes 13, Vers 1 bis 5, auch das kennen wir alle. Aber hört es nochmal ganz neu. Vor dem Passafest aber, da Jesus wohl wusste, dass für ihn die Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, bewies er den Seinen, er bewies es ihnen. Hier haben wir Beweis, das hat mit hier oben zu tun, mit unserem Verstand. Er bewies ihnen, die in der Welt waren, die Liebe, die er bisher zu ihnen gehegt hat, bis zum letzten Augenblick. Es war bei einem Mahl und schon hatte der Teufel Judas Ischariot und so weiter eingegeben. Weil Jesus nun wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, erhob er sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das musst du einfach mal buchstabieren. Diesen Dienst, diese Dienstgesinnung, dieses sich herablassen, er, Gott, in Menschengestalt. Und damit stellt Jesus alles auf den Kopf, was Menschen bis dahin philosophiert und gedacht hatten. Ich habe dann, als ich dabei war, nochmal gegoogelt über Sklaverei. Ich hatte ja neulich mal einen Vortrag gehalten über William Wilberforce, der von 1780 an bis 1820 dafür gekämpft hat, dass die Sklaverei nach 1800 Jahren nach Christus im Sinne Jesu Christi abgeschafft wurde. Ja? Bis dahin hat die Menschheit die Bibel gelesen, aber nicht entdeckt, wie Jesus wirklich war. Das heißt, es dauerte 1800 Jahre, bevor diese umwälzende Wahrheit von Jesus von Nazareth langsam im Denken und im Herzen der Menschen ankam. Und heute bei vielen noch nicht angekommen ist. Und wenn du dann liest, wie in Amerika die Sezessionskrise tobten und Tausende, Hunderttausende von Menschen ihr Leben lassen mussten, damit endlich anerkannt wurde, dass farbige Menschen genauso wertvoll sind wie andere. Leute, da müssen wir drüber heulen. Da müssen wir heute noch ein Herz für haben müssen, sagen, Vater, vergib ihnen. Denn wenn du 1800 herum in Amerika gelebt hättest und du wärst Sohn oder Tochter eines reichen Großgrundbesitzers, wo Leute auf deiner Farm gearbeitet haben, wie würdest du dich verhalten? Du kannst jetzt aus dem Abstand, kann ich jetzt schön sagen, ach, wie schlimm war das damals. Ich wäre vielleicht selber einer von denen gewesen. Da müssen wir Buße drüber tun, über dem, was in unserer Welt und von Christen verübt worden ist. Und das war im Sinne dessen, auf den sie sich eigentlich gründen. Johannes 13, 1 bis 5 beschreibt eine kopernikanische Wende in der Vorstellung vom Herrschen und Dienen. Millionen und Milliarden von Menschen sind von diesem Text abgeschreckt worden und haben ihn geflissentlich überlesen. Und es hat noch einmal 1800 Jahre gedauert, bis die Menschheit gelernt hatte, sich von der Geißel der Sklaverei zu befreien. Wenigstens in politischer Hinsicht. Und das noch nicht mal längst weltweit. Und so ist es nicht verwunderlich, und jetzt passt mal gut auf, jetzt ist es nicht verwunderlich, dass auch das Neue Testament in den Lehrbriefen die Sklaverei lediglich relativiert, aber nicht abschaffen konnte. Denn was sagt Paulus zu den Sklaven der damaligen Zeit? Ordnet euch euren Herren unter. Eigentlich wusste Paulus, der ja auch gesagt hatte, da ist nicht Jude, nicht Grieche, nicht Sklaven, nicht Freie, steht da zwar nicht, aber er hat das sicherlich so auch gemeint. Aber Paulus spürte, die Sklaverei ist so stark ein Teil der Kultur, dass sie einfach, die Zeit war noch nicht reif. Merken wir etwas? Merken wir, was Jesus gebracht hat? Er hat etwas gebracht, was 2000 Jahre brauchen würde, um ganz langsam von den Menschen erkannt zu werden. Was ist das für ein Mensch gewesen? Was ist das für ein Jesus gewesen? Und was ist das für ein Gott, an den wir glauben?